Guten Abend, ich möchte alle herzlich begrüßen und auch gerade die, die über den Livestream jetzt direkt zugeschaltet sind. Wir stehen in 1. Samuel 3, wir haben die ersten Verse bereits betrachtet in der letzten Runde und da auch gesehen, wo Samuel seinen Schlafplatz hatte unter den Decken der Stiftshütte, gerade bei der Bundeslade. Und da ist noch zu ergänzen, die Bundeslade spielt eine riesige Rolle im ersten Buch Samuel. 41 Mal wird sie erwähnt. Ich habe hier auf der Folie alle 41 Stellen aufgeführt. Und wir haben bereits gesehen, das Gebet spielte so eine große Rolle. Wir haben gesehen, wie viele Stellen im ersten Buch Samuel von Gebet handeln. Und jetzt sehen wir, die Bundeslade spielt eine wichtige Rolle. Das sind so Beobachtungen, die man machen muss, wenn man ein Bibelbuch studiert. Und das hilft uns dann auch, die eigentliche Botschaft und das, was eben in einem bestimmten Buch besonders im Vordergrund steht, zu erkennen. Ja, ich sage das, weil viele fragen sich manchmal, wie soll man das machen, Bibelstudium, alleine? Ich lese die Bibel, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt so die Zusammenhänge. Es ist eben eine Arbeit, die geleistet werden muss. Und es kostet etwas. Aber das bedeutet eben, dass man zum Beispiel feststellt, ja, immer wieder wird von der Bundeslade gesprochen, ich suche mal alle Stellen heraus. Da kommt man zu dieser Erkenntnis, oh ja, die Bundeslade ganz wichtig. Oder man merkt beim Lesen des Kapitel 1, irgendwie Gebet kommt so oft vor. Aber nicht nur das Wort beten, sondern eben auch verwandte Ausdrücke, die eben Gebet meinen. Und man sammelt all diese Stellen zusammen und so kommt man dann eben zur Erkenntnis und zum Verständnis des Wortes Gottes. Und wir lesen ja in den Sprüchen, kaufe Wahrheit und verkaufe sie nicht. Und das bedeutet also, es kostet etwas. Und eben ein solches Studium kostet etwas, es ist manchmal Knochenarbeit, aber danach kommen dann plötzlich die Früchte. Und wir werden jetzt noch einiges hören über die Stiftshütte und eben gerade die Bundeslade, die da so wichtig ist. Und das führt dann dazu, dass wir eben wirklich Früchte ernten können. Die Wahrheit kaufen und dann nicht mehr aufgeben. Und verkaufe sie nicht. Ja, wir lesen nochmals des Zusammenhangs wegen ab Kapitel 3, Vers 1. Und der Knabe Samuel diente dem Herrn vor Eli. Und das Wort des Herrn war selten in jenen Tagen. Gesichte waren nicht häufig. Und es geschah in jener Zeit, als Eli an seinem Ort lag, wie gesagt, unter den Decken der Stiftshütte. Seine Augen aber hatten begonnen, schwach zu werden. Er konnte nicht sehen. Und die Lampe Gottes war noch nicht erloschen. Und Samuel lag im Tempel des Herrn. Das hat schon seine Bedeutung, dass hier die siebenarmige Menorah, der siebenarmige Leuchter, erwähnt wird. Wir sind da in der Zeit der Gottesfinsternis, wie wir gesehen haben. Im folgenden Teil, und wir haben gesehen, wie der damalige Führer, Richter Israels, Hohepriester, wie er geistlich blind geworden ist, genauso wie er das körperlich war. Aber wenn hier gesagt wird, dass der Leuchter im Heiligtum in dieser Nacht noch nicht erloschen war, dann weist es auch dann im übertragenen Sinn darauf hin. Genauso war es in dieser Zeit. Es war sehr dunkel, aber ein Samuel, dieser kleine Junge, war eben noch ein Werkzeug, das Lichtträger in schwierigen Zeiten sein sollte. Also hier haben wir nicht mehr das Thema wie am Anfang, ein Kind aus Gottes Hand, aber wir haben hier ein Kind als Lichtträger Gottes. Und Samuel lag im Tempel des Herrn, wo die Lade Gottes war. Da rief der Herr Samuel. Und er sprach, hier bin ich, Das ist übrigens auf Hebräisch ein Wort. Hineni, ein Wort. Hier bin ich. Das drückt Bereitschaft aus, wenn man gerufen wird. Ja, das ist so im Althebräischen gewesen und manchmal könnte man denken, wäre schön, wenn die Kinder auch so antworten würden. Sie spielen im Zimmer irgendwo, man ruft sie und sobald man ruft, sagen sie, Hineni. Und das war übrigens auch die Art, wie Abraham antwortete, als Gott ihn rief. In 1. Mose 22, Vers 1, da lese ich, und es geschah nach diesen Dingen, dass Gott Abraham prüfte. Und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sprach, Hineni. Bereitschaft zu hören. Auf Menschen? Ja? Wenn der Hohepriester ruft, sagte Samuel, Hineni. Und Abraham, wenn er von Gott gerufen wurde, sagte, Hineni, hier bin ich. Ja, und er meinte eben, da nachts, also seine Stimme, seinen Namen hörte von einer Stimme gerufen, das sei der Hohepriester. Und er sprach, Hineni. Und er lief zu Eli und sprach, hier bin ich. Du hast mich gerufen. Ist schon schön. Kleiner Junge hat das Gefühl, nachts wird er gerufen. Dann geht er sofort. Steht auf, nicht zu faul. Steht auf und denkt, ja, der hohe Priester hat mich gerufen, dann muss er ja kommen. Er aber sprach, ich habe nicht gerufen. Lege dich wieder. Und er ging hin und legte sich. Ja, das war natürlich für Eli so, wie das eben für manche ist, die kleine Kinder erziehen, aufziehen. Die hören manchmal nachts Dinge, die niemand hört, als nur sie. Ja, komische Dinge, die gar nicht da sind. Und wenn sie dann eben nachts kommen, ins Elternzimmer und sagen, nein, das kann wieder gehen, das ist nichts, ist alles in Ordnung. So war das. Aber es war eben doch ein bisschen anders hier. Und er ging hin und legte sich. Und der Herr rief wieder, Samuel, auf Hebräisch Schmuel. Und Schmuel stand auf und ging zu Eli und sprach, Hineni, wieder, hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Und er sprach, ich habe nicht gerufen, mein Sohn, lege dich wieder. Interessant, wie er sagt, mein Sohn. Er war ja nicht sein Sohn, aber wir sehen, er hat ihn doch wie einen Sohn behandelt. Und das zeigt, dass es gab da zwischen dem kleinen Samuel und diesem alten Mann eine Beziehung. Sehr, sehr schön, sehr speziell. Zwischen diesen beiden Söhnen, diesen missratenen Söhnen, Hophni und Phinehas und dem Vater, das war keine Beziehung. Der Vater litt, er hatte zwar nicht die Kraft, sich durchzusetzen als Richter Israels, aber es war keine schöne Beziehung. Aber mit diesem Kleinen hatte er eine Beziehung. Ich habe nicht gerufen, mein Sohn, leg dich wieder. Und dann wird im Bibeltext erklärt, Samuel aber kannte den Herrn noch nicht. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. Ja, also der kleine Junge war ja gläubig, aber er hatte doch noch nicht eine wirklich persönliche Beziehung zum Herrn. Das war wachstümlich. Und das ist eigentlich das, was auch insbesondere in christlichen Familien geschieht. Die Kinder, viele der Kinder können sagen, ich war gläubig von Anfang an, seit ich mich erinnern kann. Aber gläubig sein ist nicht dasselbe wie bekehrt sein. Also es ist wichtig, dass Kinder, die aufwachsen und sie glauben alles, was die Eltern ihnen sagen, über das Wort Gottes, über den Herrn Jesus, über Golgatha, sie glauben das alles. Aber es ist doch noch nicht so, dass sie das wirklich ganz persönlich für sich in Anspruch genommen haben. Dass sie sagen könnte, ich habe mich bekehrt. Das ist erst der Fall, wenn sie wirklich auch ihre Sünden, die ihnen als Kind bewusst sind, Genauso wie bei den Erwachsenen, nur sind es da einfach mehr. Im Gebet Gott bekennen, bereuen und auch ganz bewusst das Opfer des Herrn Jesus in Anspruch nehmen. Und ihr Leben so ganz bewusst unter die Herrschaft des Herrn Jesus stellen. Dann geschieht eine Bekehrung. Und das ist wirklich ein ganz entscheidender Schritt, eben auch für Kinder, die gläubig aufwachsen. Und wir sehen einfach dieser Samuel, der war gläubig, aber eben diese ganz persönliche Beziehung war noch nicht da. Und das war jetzt Zeit, dass das kommt. Samuel aber kannte den Herrn noch nicht. Und das Wort des Herrn war ihm noch nicht offenbart. Eigentümliche Formulierung. Das Wort des Herrn offenbart. Wir werden noch mehr davon hören. Und der Herr, also jedes Mal, wenn es da heißt Herr mit Großbuchstaben, ist es auf Hebräisch Yahweh, der Ewigseiende, der Unwandelbare. Und Yahweh rief wieder zum dritten Mal: Samuel! Und er stand auf und ging zu Eli und sprach: Hier bin ich, denn du hast mich gerufen. Da merkte Eli, dass der Herr den Knaben rief. Also beim dritten Mal, ist schon erstaunlich, dieser Junge sagt sich nicht: Ja, so gut, jetzt gehe ich nicht mehr. Wenn ich eine Stimme höre, dann schlafe ich weiter. Sondern er geht jedes Mal wieder hin, obwohl jetzt der Hohepriester ihm wiederholt gesagt hat, da ist nichts, geh schlafen. Er geht wieder hin und Eli realisiert, das ist wahrscheinlich nicht das, was so üblich ist bei den Jungs, dass sie nachts Dinge hören, die sonst niemand hört und reine Fantasie sind. Und er realisiert, Gott ruft den Knaben. In einer Zeit, wo kaum Männer und Frauen in Israel diesen Ruf hörten. Und Eli sprach zu Samuel: Geh hin, lege dich. Und es geschehe, wenn man dich ruft, so sprich: Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Jetzt bringt dieser alte Mann, der ein bewegtes Leben hinter sich hat und eben in seiner Position auch schwer versagt hatte, bringt er ihm bei, wie das ein Prophet machen muss, wenn Gott ihn ruft. Rede, Herr, denn dein Knecht hört. Und Samuel ging hin und legte sich an seinen Ort. Und jetzt kommt ein ganz erstaunlicher Vers, Vers 10. Und der Herr kam und trat hin und rief wie die anderen Male: Samuel, Samuel. Wie kommt das? Hier steht, der Herr Yahweh kam und trat hin. Hat Yahweh Füße? Ja, wie ist das zu verstehen? Nun, wir sehen das eigentlich schon seit dem Garten Eden. Als Adam und Eva sich nach dem Sündenfall versteckt hatten, da hörten sie, schlagen wir auf, 1. Mose 3. Vers 8. Und sie hörten die Stimme Gottes, des Herrn, der im Garten wandelte, bei der Kühle des Tages. Und der Mensch und seine Frau versteckten sich vor dem Angesicht Gottes des Herrn mitten unter die Bäume des Gartens. Die hörten Gott gehen im Garten. Also die Frage, hat Yahweh Füße, ist doch berechtigt. Schon damals heißt es von Gott, dass er im Garten wandelte. Wie ist das zu verstehen? Nun, in 1. Mose 16, da haben wir die Geschichte von Hagar, die Hals über Kopf aus prekären familiären Problemen geflohen war in die Wüste. Und da steht dann in 1. Mose 16, Vers 7, und der Engel des Herrn fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste an der Quelle auf dem Weg nach Sur. Wer ist das? Der Engel des Herrn. Nicht ein Engel. Der Engel des Herrn. Und ich muss noch erklären, das Wort Engel im Hebräischen, Malach, bedeutet Bote, Gesandter. Dieses Wort wird im Alten Testament verwendet für Boten, die von einem König geschickt sind. Also zum Beispiel 2. Könige 1, dort wird von Boten gesprochen und das ist das Wort Malach. Und da wird ja niemand übersetzen mit Engel, die Engel des Königs. Es sind ja Menschen, die geschickt sind. Und das Wort wird auch verwendet zum Beispiel für den Propheten Johannes den Täufer, der in Malachi 3, Vers 1 angekündigt ist, siehe, ich sende meinen Boten, dass er den Weg bereite vor mir her. Der Messias spricht dort von seinem Vorläufer. Mein Bote, das ist das Wort Malach. Und da übersetzen wir nicht, ich sende meinen Engel, ja, sondern meinen Boten. Und das Wort wird aber auch gebraucht, wenn Engel gemeint sind, also diese Geistwesen, die Gott geschaffen hat als seine Diener, die werden auch mit dem gleichen Wort bezeichnet. Aber nun finden wir an vielen Stellen immer wieder der Engel des Herrn. Und das muss also ein ganz besonderer Bote sein. Man könnte also auch einfach übersetzen, und der Bote des Herrn, nicht ein Bote, sondern der Bote des Herrn, fand sie an einer Wasserquelle in der Wüste, an der Quelle auf dem Weg nach Sur. Und da stellt sich die Frage, wer ist diese geheimnisvolle Person? Was man hier schon mal sagen kann, ist, das ist ein guter Hirte. Denn er findet das verlorene Schaf in der Wüste. Und ist da in großer Not in der Wüste. Und er sprach, Hagar, Magd Sarais, woher kommst du und wohin gehst du? Und sie sprach, ich fliehe von meiner Herrin Sarai. Und der Bote des Herrn sprach zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und demütige dich unter ihre Hände. Und der Bote des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommenschaft sehr mehren, dass sie nicht gezählt werden kann vor Menge. Jetzt erfahren wir noch mehr. Dieser Bote des Herrn ist nicht nur ein guter Hirte, sondern der das Verlorene findet und auch eben Anweisungen gibt für das Verhalten in der Familie. Er sagt, kehr wieder zurück in die Familie. Aber dann sagt er weiter, dass er Hagar über ihren Sohn Ismael eine große Nachkommenschaft bewirkt. Ein Bote, der machen kann, dass das arabische Volk der Ismaeliter entsteht über Generationen hinweg. Ja, das muss ja der Schöpfer sein, nicht wahr? Jemand, der Menschen machen kann. Und dann Vers 11, und der Bote des Herrn sprach zu ihr, siehe, du bist schwanger und wirst einen Sohn gebären und du sollst ihm den Namen Ismael geben. Denn der Herr hat auf dein Elend gehört. Und er wird ein Wildesel von Mensch sein, seine Hand gegen alle und die Hand aller gegen ihn. Und angesichts aller seiner Brüder wird er wohnen. Und weiter. Sehen wir die Reaktion auf diese Prophetie. Also er ist auch noch ein Prophet. Nicht nur der gute Hirte, sondern auch, und nicht nur der Schöpfer, sondern einer, der die Zukunft vorausweis. Und dann heißt es in Vers 13, da nannte sie den Namen des Herrn, der zu ihr redete, du bist der Gott des Schauens. Ja, jetzt haben wir doch gedacht, der Bote des Herrn spricht zu ihr. Aber hier steht, Jahwe spricht zu ihr. Jetzt ist klar. Also der Bote des Herrn, also der Bote Jahwes, ist selber auch Jahwe. Und Hagar nennt ihn, du bist der Gott des Schauens. Also du bist der Gott, der sich schauen lässt. Eigentlich ist doch Gott für Menschen nicht sichtbar, aber er ist Gott, der sich sichtbar macht. Und damit ist eben klar, dieser Bote des Herrn, das ist der Sohn Gottes, der auch später in die Welt kommen sollte, um Gott sichtbar zu machen. Johannes 1, Vers 18 sagt, niemand hat Gott jemals gesehen. Der einzige Sohn, der Seiende im Schoß des Vaters, der hat ihn kundgemacht. Und wir lesen davon, dass der Sohn Gottes, der als das Wort beim Vater war, Johannes 1, 1, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Und dann wird gesagt in Vers 3, er hat alles erschaffen. Und in Vers 14 von Johannes 1 heißt es, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Ja, da sehen wir also, der Sohn Gottes kam in diese Welt, gesandt vom Vater. Mehr als 40 Mal wird im Johannesevangelium gesagt, dass der Sohn vom Vater gesandt wurde. Das entspricht ja genau dem Ausdruck Bote des Herrn. Aber dieser Bote des Herrn ist Jahwe. Er ist der Gott des Schauens, der Gott sichtbar macht. Und so wurde im Neuen Testament beschrieben, der Sohn Gottes Mensch, ein Mensch mit Füßen. Und wenn eben Gott im Alten Testament erscheint und immer wieder gesehen wurde als eine Erscheinung mit Menschengestalt, so war das eine Vorwegnahme von dem, was einmal Wirklichkeit werden sollte, dass eben der gute Hirte, der Schöpfer, in diese Welt kommen würde, um wirklich Mensch zu werden. Und als der gute Hirte sein Leben zu geben für die verlorenen Schafe. Ja, und jetzt verstehen wir, der Herr kam. Ich gehe zurück zu 1. Samuel 3, Vers 10. Der Herr kam und trat hin. Das ist wieder der Bote des Herrn. Der Herr selbst. Und rief wie die anderen Male, Samuel, Samuel. Und Samuel sprach, er hat es ja gelernt, rede, denn dein Knecht hört. Schön, wie dieser Samuel lernwillig ist. Er macht einfach das, was ihm an guten Sachen gezeigt wird. Und wenn man denkt, der hat Tag für Tag erlebt, wie schlechte Dinge Hophni und Phinehas taten. Und das hat er einfach nicht gemacht. Aber ein Kind, das sich entscheidet, das mache ich und das mache ich nicht. Und das war eigentlich eben die Erklärung, wie er bewahrt werden konnte. Aber er wusste natürlich im Hintergrund, insbesondere von seiner Mutter, was ist richtig und was nicht. Ihr Glaube hatte diesen Jungen schon so geprägt und er wollte diesen Weg gehen, den Weg von Hannah. Und schön, nicht wahr? Gott ruft zweimal den Namen. Samuel, Samuel. Ich war, jeder von uns hat tausende von Wörtern an Vokabular. Und es sind tausende von Wörtern, die wir aktiv jederzeit abrufen können, aber wir verstehen eigentlich noch mehr Wörter, die wir aber nie brauchen, wenn wir sprechen. Aber wenn andere diese Wörter brauchen, verstehen wir sie. Das ist der passive Wortschatz. Aber in diesem tausende Wörter umfassenden Wortschatz, da ist eben ein Wort, auf das wir ganz speziell reagieren. Also es kann sein, wir sind an einem Bahnhof oder Flughafen, tausende von Leuten und natürlich alle schwatzen. Das gibt ja dieses wie Wasserfälle, dieses Grollen von Wasserfällen. Aber wenn dann plötzlich unser Eigenname gerufen wird, das hören wir. Also der Eigenname ist so wichtig. Und darum lesen wir ja auch in Jesaja 43. Und da erkennen wir die Wichtigkeit unseres Namens. Es meint eben uns persönlich, mich persönlich. Und so lesen wir in Jesaja 43, Vers 1. Und nun, so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. So ist eben auch die Bekehrung etwas so Persönliches. Wenn Gott uns ruft, und er ruft alle, dann ruft er uns eben ganz persönlich. Und wie persönlich das ist, sehen wir daran, Samuel durfte hier sogar akustisch die Stimme Gottes hören. Samuel, Samuel, und den Namen sogar doppelt. Nicht wahr? Das erinnert uns an insgesamt 7 Gelegenheiten in der Bibel, wo Menschen doppelt gerufen worden sind. In 1. Mose 22, auf dem Höhepunkt der Geschichte, der Darbringung Isaaks, plötzlich kommt eine Stimme: Abraham, Abraham! Ja, das hat dann die Wende gebracht. Aber der Ruf Gottes, 2-mal, Abraham, Abraham! Und dann, weniger bekannt, und so schlagen wir es auf, 1. Mose 46, Vers 1. Und Israel, das ist der andere Name für Jakob. Und Israel brach auf und alles, was er hatte, und kam nach Beersheba. Und er opferte Schlachtopfer dem Gott seines Vaters Isaak. Und Gott redete zu Israel in den Gesichten der Nacht und sprach: Jakob, Jakob! Und er sprach: Hineni. Sehen wir. Auch er hat's gelernt von seinem Großvater. Hier bin ich. Und er sprach: Ich bin Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn zu einer großen Nation will ich dich dort machen. Also Gott ruft Jakob 2-mal. Es ging ja damals darum, dass die Familie Jakobs in der Hungersnot in Ägypten Zuflucht nehmen konnte. Aber ist es nicht schön zu sehen, dieser Jakob hier in hohem Alter hat gelernt aus seinen Fehlern. Er geht bis nach Beersheba und dann kann man gut weitergehen, schließlich durch die Sinai-Wüste und dann nach Ägypten. Aber er zögert, nach Ägypten zu gehen. Ja, Vater Abraham ging auch in einer Hungersnot nach Ägypten und es war vollkommen falsch. Und es kam sowas von schief heraus. 1. Mose 12. Und irgendwie zögert Jakob: Soll ich nach Ägypten hinabgehen? Und dann kommt Gott: Jakob, Jakob. Jetzt, ja. Wenn Gott sagt, wir sollen nach Ägypten gehen, dann ist es richtig. Aber wenn Gott uns nicht nach Ägypten schickt, dann sollen wir nie nach Ägypten gehen. Das ist der Punkt. Es gibt nicht einfach eine Schablone. Nach Ägypten geht man nicht. Sondern nach Ägypten soll man gehen, wenn der Herr uns dahin schickt. Aber wenn er uns keinen Auftrag gibt, sondern wie Abraham eben im Land sein sollten, dann soll man nicht nach Ägypten gehen. Aber ist das nicht wunderbar, wie Gott eben sieht, das Schöne in Jakob: Er will nicht mehr einfach der eigenwillige Jakob sein. Jakob, Jakob. Und dann in 2. Mose 3, Mose, da in der Wüste, hütet die Schafe von seinem Schwiegervater und dann sieht er diese Erscheinung, ein brennender Dornbusch. Er geht hin, will sehen, was ist das? Ein Dornbusch, der brennt und der verbrennt gar nicht. Und dann kommt die Stimme: Moses, Moses! 2-mal. Und das führt dann zur Berufung von Mose für seinen großen Dienst. Und die nächste Stelle ist eben 1. Samuel 3. Samuel, Samuel, die Berufung zum Dienst. Gott beruft ein Kind. Im Neuen Testament, in Lukas 10, Maria hat das gute Teil erwählt, sitzt zu den Füßen des Herrn, und Martha ist von Natur aus eine sehr besorgte Frau und will auch wirklich etwas Gutes leisten. Und sie ist nicht zufrieden, dass ihre Schwester da einfach zuhört der Verkündigung, anstatt mit ihr zu arbeiten. Und dann sagt der Herr Jesus: Martha, Martha, du bist um vieles bemüht. Und damit wollte ich ihr zeigen, Maria hat das gute Teil erwählt. Es geht um die Priorität. Nicht, dass es falsch war, ihre Arbeit in der Küche. Das wurde ja sehr geschätzt. Und wir sehen dann später in Johannes 12, kurz vor dem Leiden des Herrn, da ist der Herr wieder in dieser Familie zu Besuch. Und es heißt, Martha diente. Ja. Aber sie hat gelernt, die Prioritäten richtig zu setzen, weil der Herr sie ganz persönlich rief: Martha, Martha. Und wenn wir denken an die Geschichte von Simon Petrus in Lukas 22, wie er da der Überzeugung war, er ist der Treueste von allen. Und er wäre bereit, auch für den Herrn in den Tod zu gehen. Und der Herr Jesus sagt in Lukas 22, Vers 31, Vers 31, der Herr aber sprach: Simon, Simon, siehe, der Satan hat begehrt, euch zu sichten wie den Weizen. Ich aber habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht aufhöre. Und du, bist du einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Der Herr sieht, dass er sich selber überschätzt, und er weiß, der Satan hat es abgesehen auf ihn und auf alle anderen Jünger, um eben grausam ihren Glauben auf Echtheit zu testen. So wie das Sichten des Weizen eben trennt zwischen dem, was nichts wert ist, und den Körnern. Und der Herr sagt: Ich habe für dich gebetet, damit dein Glaube nicht zusammenbricht. Und der Herr sah also, was auf ihn zukommen würde. Und er zeigt ihm sogar, und dann wird es sogar eine Wiederherstellung geben. Und du wirst schließlich einen Hirtendienst tun. Und bist du einst umgekehrt, eben von diesem Versagen, bekehrt war er schon längst, aber darum übersetzt die Elberfelder gut hier, und du bist einst umgekehrt, so stärke deine Brüder. Aus dieser Erfahrung soll er dann einen Dienst tun. Und auch da: Simon, Simon. Aber er sagt nicht Petrus, Petrus. Petrus ist nämlich der Name, der besonders auf seine Wiedergeburt hinweist und sein neues Leben. Das war ja der Name, den Herr Jesus ihm gegeben hat. Und Simon war eigentlich der Name, der sein altes Wesen beschreibt. Und darum ist es wichtig, dass es hier heißt: Simon, Simon. Und das sollte ihn daran erinnern: Du kannst nicht vertrauen auf dein Herz. Das Herz des Menschen ist im Grunde böse. Und das Gleiche gilt übrigens für die Stelle in 1. Mose 46. Wir lesen ja da von Israel, also Jakob mit seinem Überwindernamen. Und dann ruft Gott nicht: Israel, Israel, fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzugehen, sondern sagt: Jakob, Jakob. Ja, du bist dieser Betrüger, das heißt Jakob, von Natur aus. Aber Es ist eigentlich gut, dass du dir so misstraust, aber jetzt, du darfst gehen. Es ist Gottes Plan, nach Ägypten hinabzugehen. Und dann bleibt uns noch Apostelgeschichte 9, die Bekehrung von Saulus von Tarsus. Und er hört vor den Toren von Damaskus diese Stimme vom Himmel: Saul, Saul, was verfolgst du mich? Und so haben wir also im Alten Testament 4, im Neuen Testament 3 Beispiele, wo Gott ruft mit Doppelerwähnung des Eigennamens. Ja, und jetzt gehen wir zurück zu 1. Samuel 3. Samuel hat gut gelernt. Er sagt, rede, denn dein Knecht hört. Aber eben, man muss genau lesen in der Bibel. Es gab ja einmal ein Buch, das hieß Die Bibel als Roman. Das geht gar nicht. Das ist ja gerade der Unterschied. Das ist nicht ein Roman. Das ist Gottes Wort. Und Romane sind ja so geschrieben, dass, ja, ich meine, ganz typisch, ein Roman, 600 Seiten. Und das soll einer lesen. Ja, das machen viele. Lesen und lesen. Aber wenn man denkt, wie viel Unnötiges da drin steht. Da steht, wie die Sonne aufgeht und die Strahlen sich durch die Äste hindurch erstrecken und wie die Blätter sich im Wind bewegen und so weiter. Aber auf das kommt es ja gar nicht drauf an. Und so ist die Bibel nicht geschrieben. Sondern wenn wir eigentlich anschauen, wie kurz diese Geschichten sind, dann sind das eigentlich Strichzeichnungen. Da werden nur die ganz wesentlichen Striche da gezeigt. Und darum ist es so wichtig, dass man ganz genau liest. Und wenn etwas ein feiner Unterschied ist, dann hat das etwas zu bedeuten. Ja, Eli sagte, sprich, rede Herr, denn dein Knecht hört. Vers 9. Und Samuel, gehorsam, setzt das um und Samuel sprach, rede, denn dein Knecht hört. Er hat vergessen, den Namen Gottes auszusprechen. Und zwar den Eigennamen Gottes, Jahwe, der fast 7000 Mal im Alten Testament vorkommt. Jahwe, er hätte sagen sollen, rede, Jahwe, denn dein Knecht hört. Und er sagt, rede, denn dein Knecht hört. Ja, aber er muss lernen. Er ist ein kleiner Junge. Vers 11, da sprach Jahwe zu Samuel. Siehe, ich will eine Sache tun in Israel, dass jeden, der sie hört, seine beiden Ohren gellen sollen. An jedem Tag werde ich gegen Eli alles ausführen, was ich über sein Haus geredet habe. Ich werde beginnen und vollenden. Denn ich habe ihm kundgetan, dass ich sein Haus richten will in Ewigkeit. Und der Ungerechtigkeit willen, die er gewusst hat, dass seine Söhne sich den Fluch zuzogen. Wie wir gesehen haben, sogar den Fluch aus 5. Mose 28. Und er ihnen nicht gewehrt hat. Und darum habe ich dem Haus Elis geschworen, wenn die Ungerechtigkeit des Hauses Elis gesühnt werden soll durch Schlachtopfer und durch Speisopfer in Ewigkeit. Jetzt wird der kleine Samuel beauftragt mit einem prophetischen Wort, dass die Prophetie von dem Mann Gottes in 2 Vers 27 bestätigen, unterstreichen sollte. Und das war eine sehr große Belastung für den Jungen. Wir lesen dann in Vers 15, und Samuel blieb bis zum Morgen liegen. Da öffnete er die Türen des Hauses des Herrn. Ja, der ging also wieder an seinen Platz, ließ den alten Mann ruhen, obwohl er ihm ja etwas zu sagen gehabt hätte. Bis an den Morgen, und dann geht er und öffnet die Türflügel. Und wir haben ja schon gesehen, wenn wir hier das Bild nochmal sehen von der Stiftshütte, da gibt es Vorhänge. Drei Vorhänge. Vorhof, dann der Vorhang zum Heiligen und ein dritter Vorhang, der Vorhang zum Allerheiligsten. Aber hier heißt es, er öffnet die Türen. Eigentlich im Hebräischen die Türflügel des Hauses des Herrn. Und wir wissen ja eben, es gab diese Mauern, die wir hier original sehen, in Shiloh. Und da war eben eine Türe mit Türflügeln angebaut. Und die musste Samuel am Morgen öffnen. Und wenn wir weiterlesen, und Samuel fürchtete sich, Elias Gesicht mitzuteilen. Das wäre für ihn eine Belastung. Ich kann dir das nicht sagen. der alte Mann, der wird zusammenbrechen, wenn er das hört. Und Samuel fürchtete sich, Elis Gesicht mitzuteilen. Da rief Eli Samuel und sprach, Samuel, mein Sohn. Wieder nennt er ihn so, ja, so zärtlich, kann man sagen. Ein alter, alter Mann, der eine Beziehung hat zu einem kleinen, kleinen Jungen. Samuel, mein Sohn. Und er sprach, hier bin ich. Das war ihm klar. Sobald er gerufen wird, sagt er, Hineni, da bin ich. Ich konzentriere mich jetzt, ja? Vielleicht sollte man das auch einführen. Heute, wenn Leute am Handy sind, man ruft sie. Hast du was gesagt? Nein. Man ruft, Hineni. Und weg ist das Handy. Ja, also Hineni bedeutet, ich konzentriere mich jetzt auf das, was du sagst. Hier bin ich. Und er sprach, was ist das Wort, das er zu dir geredet hat? Verhehle es mir doch nicht. Und jetzt stellt er ihn unter Schwur. Er sagt nämlich ein Schwurwort mit der typischen Formulierung im Hebräischen, wie man schwört. So tue dir Gott und so füge ihr hinzu. Wenn du mir etwas verhehlst von allem, was er dir geredet hat. Also wenn du jetzt nicht sprichst, wird Gott dich so und so und so und so strafen. Und in 3. Mose 5 steht, wenn du die Stimme des Fluches hörst. Also wenn die Obrigkeit einen unter Schwur stellt, dann muss man sprechen. Eben, wir haben das ja schon gehabt. Das gleiche in Matthäus 26, der Herr Jesus sprach nicht vor dem Sanhedrin, weil alles verlogen war. Und dann stellt der Hohepriester Kaiaphas ihn unter Schwur und sagt, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus seist. Und dann antwortet er. Und so zwingt er den Jungen zum Sprechen. So tue dir Gott und so füge er hinzu, wenn du mir etwas verhehlst von allem, was er zu dir geredet hat. Da teilte ihm Samuel alle Worte mit und verhehlte ihm nichts. Und er sprach, also Eli, er ist der Herr. Er tue, was gut ist in seinen Augen. Ganz, ganz erstaunlich, wie dieser Mann Gottes Entscheidung akzeptiert, indem er sich ganz klar unter das Wort Gottes stellt. Er nimmt diese Zucht Gottes aus der Hand Gottes. Ja, wir haben viel Gutes zu sagen über diesen Mann, nebst all dem Schlechten. Es war eben nicht ein Gottloser. Hophni und Phinehas, das waren Gottlose, böse Menschen. Aber Eli war ein Gläubiger, der versagt hatte. Und über Jahre in einem falschen Verhalten eben hängen geblieben ist. Und er akzeptiert das. Vers 19. Und Samuel wurde groß. Und der Herr war mit ihm. Und ließ keins von allen seinen Worten zur Erde fallen. Und ganz Israel von Dan bis Beersheba erkannte, dass Samuel als Prophet des Herrn bestätigt war. Hier sehen wir auf der Karte unten der Pfeil Beersheba. Das ist die Stadt im Norden der Negev-Wüste. Südlich davon haben wir die Negev-Wüste. Und ganz oben haben wir Dan, eine Ortschaft, die ausgegraben worden ist. Und das war gewissermaßen der nördlichste Posten Israels. Und dann kam das kananitische Gebiet des heutigen Libanon. Und das war so das Hauptgebiet des Landes Israel, das besiedelt, das bewohnt war. Und dieser Ausdruck kommt immer wieder vor, von Dan bis Beersheba. Ich habe es das auch da zusammengestellt, Richter 20,1, eben hier 1. Samuel 3, Vers 20, aber dann mehrmals in 2. Samuel, auch 1. Könige, 1. Chroniker, 2. Chroniker. Damit wird gewissermaßen betont, ganz Israel. Und es war also so, dieser kleine Junge wuchs auf und er musste als Prophet wirken. Und man sah, alles, was der Herr durch diesen Samuel sagte, das erfüllt sich auch. Gott ließ keins von all seinen Worten zur Erde fallen. Und Samuel wurde erkannt in ganz Israel, das ist ein Prophet Gottes, ein wahrer Prophet. Er wurde bestätigt. Und damit war eben auch klar, wenn er dann diese Kapitel schrieb, aus dem ersten Buch Samuel, dann eben auch das Buch Ruth schrieb, das Buch der Richter, da musste man nicht auf ein Konzil warten, das entschied, welche Bücher gehören zum Kanon und welche nicht. Das ging vorzu, wenn ein Prophet durch die erfüllte Prophetie, ohne einmal zu irren, eben erwiesen wurde als Prophet Gottes, dann konnte man seine Bücher auch akzeptieren als Wort Gottes. Der Kanon wurde nicht beschlossen oder gemacht, sondern der Kanon musste erkannt werden. Das ist etwas ganz anderes. Das ist übrigens auch mit den Büchern des Neuen Testaments so. Es gibt kein ökumenisches Konzil, das den Kanon beschlossen hat. Ich muss erklären, ökumenisch heißt in der alten Sprache nicht das gleiche wie heute. Ökumenisch heißt den ganzen Erdkreis umfassend, und zwar das Römische Reich. Und es gab eben Konzilien, die man nannte ökumenische Konzilien, weil da Vertreter von Kirchen aus dem ganzen Römischen Reich da waren. Zum Beispiel das Konzil von Nicäa und um 320, dann das Konzil von Konstantinopel 381, das Konzil von Ephesus im nächsten Jahrhundert. Und in keinem dieser umfassenden Konzilien wurde quasi beschlossen, welche Bücher gehören zum Neuen Testament und welche nicht. Und solcher Unsinn wird immer wieder behauptet von Leuten, die sagen, ja, das mit dem Neuen Testament, ja, das war die Kirche, die da einfach autoritär beschlossen hat, das nehmen wir und diese Bücher nehmen wir nicht. Nein, es war genau so, man hat erkannt, was der Kanon ist. Und zwar war es ganz wichtig, dass man eben untersuchte, jetzt beim Neuen Testament, war der Schreiber ein Apostel Jesu Christi, also einer der Zwölfe, die von dem Herrn eine ganz spezielle Autorität bekommen haben. Der Herr sagt in Matthäus 10, wer euch aufnimmt, nimmt mich auf. Also wer dieser Apostel verwarf, verwarf auch den Herrn. So hat der Herr sich mit den Aposteln verbunden und ihnen Autorität gegeben. Die 12 Apostel für die 12 Stämme Israels und der Apostel Paulus für die Heidenvölker. Und dann hat man darauf geachtet, nur Propheten zu akzeptieren, die von diesen Aposteln als Propheten anerkannt waren. Und das waren eben Männer wie Markus, das Markus-Evangelium schrieb, Lukas, dann auch Judas, der Halbbruder des Herrn, und Jakobus, Halbbruder des Herrn. Der eine hat den Jakobusbrief, der andere den Judasbrief geschrieben. Und das waren die Kriterien. Und zwar ganz entsprechend dem Grundsatz von Epheser 2, Vers 20, wo es heißt, dass die Gemeinde als geistlicher Tempel aufgebaut ist auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Ja, so ging das. Der Kanon wurde nicht beschlossen, sondern er wurde erkannt. Und darum ist es doch interessant. Und die Christenheit ist sich im Klaren über die 27 Bücher des Neuen Testaments. Das hat der Heilige Geist so gewirkt. Und eben in dieser Weise war das beim Alten Testament, da gab es auch nicht ein Konzil, das beschlossen hat, das ist jetzt das Alte Testament, sondern es geschah durch diese Anerkennung der Propheten. Und all die falschen Propheten wurden eben verworfen. Wenn einer nur einmal etwas vorausgesagt hatte, das eben nicht mit dem Gesetz Mose, das sich nicht erfüllt hat und etwas gesagt hat, das nicht mit der Lehre der fünf Bücher Mose übereinstimmte, dann war er verworfen als Prophet. Man durfte ihn nicht anerkennen. So ging das. Und beim Neuen Testament hat man genau nachgesucht und man hat gesehen, dass Judas Evangelium, das hat nicht Judas geschrieben. Und das Thomas-Evangelium, das ist eine Fälschung aus dem Jahr etwa 140. Da lebte gar kein Apostel mehr. Der letzte war ja Johannes um 100 nach Christus. Und da hat man das eben verworfen und nicht angenommen. Und das ist schon erstaunlich, wie also die frühen Christen sind letztlich auf keine einzige all dieser Fälschungen, die denn noch mehr, solcher gefälschter Evangelien, auf keine einzige Fälschung reingefallen. Ja? Und heute kommen plötzlich moderne Leute, die sagen, ja, habt ihr mal was gehört vom Judas-Evangelium? Das ist ganz interessant, da erfährt man wirklich mal, wer Jesus Christus war. Wie bitte? Ein gefälschtes Evangelium aus den späteren Jahrhunderten, zweites, drittes Jahrhundert, von daher kommen diese Fälschungen. Aber wir berufen uns auf die vier Evangelien und da haben wir Berichte, die eben auf Augenzeugen beruhen. Matthäus war ein Augenzeuge. Und das haben wir genau nachgeforscht und geklärt. Matthäus ist der Autor von Matthäus. Johannes von Johannes. Markus von Markus. Lukas von Lukas. Und darum konnte man diese anerkennen. Ja, das war so ein kleiner Exkurs. Eben im Zusammenhang mit dem, wie wir sehen, wie Samuel in ganz Israel als Prophet anerkannt wurde. Und so konnte die Bibel wachsen von dem, was eben bis auf Samuel da war. Und jetzt kamen weitere Bücher dazu. Und in der Weise ging es dann weiter im Alten Testament. Vers 21. Und der Herr fuhr fort, in Schilo zu erscheinen. Sehen wir, also er hat Gott gesehen. Nicht nur der Herr fuhr fort, in Schilo mit Samuel zu sprechen, dass er eine Stimme gehört hätte. Nein, sogar mehr. Er hat ihn gesehen. Eben als plötzlich dieser Bote da unter den Decken der Stiftshütte. Ich war nochmals 3, Vers 10. Hintrat und der Herr kam und trat hin und rief wie die anderen Male, Samuel, Samuel. Und er hat diese Erscheinung gesehen. Das war der Herr. Der Herr fuhr fort, in Schilo zu erscheinen. Denn der Herr offenbarte sich Samuel in Schilo durch das Wort des Herrn. Wie geht das? Gott offenbart sich durch das Wort des Herrn. Nun merken wir, das Wort des Herrn, das ist ein Name für diese Person, die da kommt. Das ist der Bote oder der Engel des Herrn und das ist das Wort des Herrn. Gott hat sich dem Propheten offenbart, wie? Durch das Wort des Herrn. Und im Neuen Testament, im Johannesevangelium, da beginnt es ja so. Eins, im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott. Und das Wort war Gott. Vers 14, und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit angeschaut, eine Herrlichkeit als eines Eingeborenen vom Vater. Der Herr Jesus wird genannt das Wort. Das Wort, das Gott ist. Das Wort, das dann Mensch wurde. Und so wird klar, das Wort des Herrn, das ist ein Name für Gott, und zwar für Gott den Sohn. Schon alttestamentlich. Und jetzt versteht man auch, warum die Rabbiner in den aramäischen Targumim, es gibt in jeder rabbinischen Bibel, gibt es zuerst mit großen Buchstaben den hebräischen Text und daneben mit etwas kleineren die aramäischen Übersetzungen des Alten Testaments. Und dann mit noch kleineren Buchstaben die Kommentare der Rabbiner. Das heißt also, in jeder Rabbinerbibel ist das Wichtigste nach der Bibel, die aramäische Übersetzung der Bibel. Und in diesen Targumim wird nicht immer ganz wörtlich übersetzt, sondern da findet man auch Erklärungen und Umschreibungen. Und da findet man sehr oft, dass anstatt der Name Yahweh übersetzt wird das Wort des Herrn. Auf Aramäisch Memra Dadonai. Und das ist ein Name für Gott. Aber es wird im Targum unterschieden, zum Beispiel zwischen Yahweh auf der Erde und genannt Memra, das Wort des Herrn, und Yahweh im Himmel. Ich schlage kurz auf, 1. Mose. In der Geschichte von Sodom und Gomorra. Erst Mose 19, Vers 23. Die Sonne ging auf über der Erde, als Lot in Zoar ankam. Und der Herr, also Yahweh, ließ auf Sodom und auf Gomorra Schwefel und Feuer regnen von Yahweh aus dem Himmel. Merkt man das? Das sind doch zwei Personen. Ja, zwei Personen. Aber es gibt doch nur ein Yahweh. Ja? Ein Yahweh, aber zwei Personen werden hier genannt. Und in einem Targum ist dann eben einmal Yahweh in der Übersetzung und das andere Mal das Wort Yahwehs. Memra, Dadonai. Und dann ist eben klar, Yahweh hier auf der Erde, der herabgekommen ist, das ist der Sohn Gottes, das Wort. Und Yahweh im Himmel, der Vater. Und auch könnte man viele Stellen zeigen, dass auch der Heilige Geist, Yahweh, genannt wird im Alten Testament. Ja, aber das sind ja drei Personen. Ja, gibt es drei Yahweh? Nein, drei Personen, ja. Wie ist denn das? Im Glaubensbekenntnis von Israel, 5. Mose 6, Vers 4. Das wird im Judentum jeden Tag rezitiert. Schma Israel, höre Israel. Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Also ganz wörtlich, höre Israel. Der Herr, in der Synagoge sagt man Adonai, aber es steht der Name Yahweh, den man aus Ehrfurcht dann nicht ausspricht. Yahweh, unser Gott, Eloheinu. Aber das ist eine Mehrzahl. Eloheinu heißt eigentlich unsere Elohim, in der Mehrzahl, ist ein Yahweh. Also es gibt eben der Herr, Yahweh, ist Einzahl. Aber in der Einzahl gibt es eine Mehrzahl, unsere Elohim. Und das Wort ist oder sind steht nicht, das muss man immer ergänzen. Eloheinu, unsere Elohim, sind ein Yahweh. Also Einzahl in der Mehrzahl und Mehrzahl in der Einzahl. Und das wussten schon die Patriarchen. Die wussten um die Dreieinheit Gottes. Wenn wir noch ganz kurz aufschlagen in 1. Mose 19, nicht 19, 1. Mose 19, vorhin waren wir in 19 und jetzt gehen wir zu 20. Da spricht Abraham in Vers 12 zu dem Philisterkönig. Auch ist sie, Sarah, wirklich meine Schwester, die Tochter meines Vaters, nur nicht die Tochter meiner Mutter, und sie ist meine Frau geworden. Und es geschah, als Gott mich aus dem Haus meines Vaters wandern ließ, Da sprach ich zu ihr, dies sei deine Güte, die du mir erweisen mögest. An jedem Ort, wohin wir kommen werden, sage von mir, er ist mein Bruder. Jetzt, wenn man das in der hebräischen Bibel liest, kriegt man einen Schock. Vers 13. Da steht nämlich ganz wörtlich, und es geschah, als die Elohim mich aus dem Haus meines Vaters wandern ließen. Das ist ganz klar die Wertzahlform beim Verb. Sie ließen wandern, nicht er ließ wandern. Sie ließen wandern. Also die, Gott steht Elohim, das ist die Mehrzahl von Eloah. Als die Elohim mich aus dem Haus meines Vaters wandern ließen. Da sagt er ganz klar, dass Gott Mehrzahl ist. Und das sieht man ja schon im Schöpfungsbericht. Da beginnt es, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und Gott ist Elohim, Mehrzahl. Aber das Verb ist Einzahl. Also die Elohim schuf. Und dann denkt man, ja gut, das ist halt einfach ein Mehrzahlwort, das aber Einzahlbedeutung hat. Ja, so kann man das auch sagen. Aber dann in Vers 26 sagt Gott, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und im nächsten Vers, und Gott, also und Elohim schuf den Menschen in seinem Bild. Also, Gott spricht da nicht zu den Engeln, denn es heißt dann, Gott erschafft den Mensch in seinem Bild. Einzahl. Aber im Vers vorher sagt er, in unserem Bild, Mehrzahl. Also es gibt in der Einheit der Gottheit eine Mehrzahl. Das ist ganz klar. Und das wussten die Patriarchen. Die Elohim ließen mich wandern. Und noch eine Stelle dazu. Kapitel bei Jakob. Kapitel 35. Vers 7. Jakob ist in Bethel und er baute dort einen Altar und nannte den Ort El Bethel. Das heißt Gott von Bethel. Gott in der Einzahl, El ist ein Einzahl. Elim wäre Mehrzahl. El Bethel. Denn die Elohim hatten sich ihm dort offenbart, als er vor seinem Bruder floh. Da steht das in der Mehrzahl. Elohim und auch das Verb hatten sich ihm offenbart. Ist Mehrzahl, nicht hatte sich offenbart. Also wir sehen, der Bibeltext kann das Verb in Einzahl setzen zu Elohim und er kann es auch in die Mehrzahl setzen. Weil eben nur ein Jahwe ist, aber in Jahwe sind drei Elohim. Höre Israel, Jahwe, unsere Elohim, sind ein Jahwe. Und so ist die Dreieinheit ist nicht eine Realität nur für Christen und mit dem Neuen Testament, sondern das war für die Patriarchen klar. Und es war auch klar, der Gesandte, der Bote des Herrn, das ist der gute Hirte, der Hagar gefunden hat. Und jetzt zurück zu 1. Samuel 3, 21, da sehen wir, denn der Herr offenbarte sich Samuel in Shiloh durch das Wort des Herrn. Das ist der Sohn Gottes, der später als Wort Fleisch werden sollte. Jetzt gehen wir dann gleich weiter mit 1. Samuel 4 und wir unterbrechen kurz und singen noch ein Lied. Ich glaube, dann können wir uns wieder besser konzentrieren und ich würde vorschlagen, wir stehen dazu auf. Das gibt auch ein bisschen Lockerung.